Seine Aufmerksamkeit auf geistige Eindrücke wird da einfach so geregelt, dass diese Eindrücke gegenüber den physischen nicht mehr zu verschwinden brauchen, sondern dass er sie neben und mit diesen immer forthaben kann. Hat der Geheimschüler diese Fähigkeit erlangt, dann tritt eben vor seinen geistigen Augen etwas von dem Gemälde auf, das im vorigen Kapitel beschrieben worden ist. Er kann nunmehr wahrnehmen, was in der geistigen Welt vorhanden ist, als die Ursache für die physische. Und er kann vor allem sein höheres Selbst innerhalb dieser Welt erkennen. Seine nächste Aufgabe ist nun, in dieses höhere Selbst gewissermaßen hineinzuwachsen, das heißt, es wirklich als seine wahre Wesenheit anzusehen und auch sich dementsprechend zu verhalten. Immer mehr erhält er nun die Vorstellung und das lebendige Gefühl davon, dass sein physischer Leib und was er vorher sein Ich genannt hat, nur mehr ein Werkzeug des höheren Ich ist. Er bekommt eine Empfindung gegenüber dem niederen Selbst, wie es der auf die Sinnenwelt beschränkte Mensch gegenüber einem Werkzeug oder Fahrzeug hat, deren er sich bedient. So wie dieser den Wagen, in dem er fährt, nicht zu seinem Ich rechnet, auch wenn er sagt, ich fahre wie ich gehe, so hat der entwickelte Mensch, wenn er sagt, ich gehe zur Tür hinein, eigentlich die Vorstellung, ich trage meinen Leib zur Tür hinein. Nur muss das für ihn ein so selbstverständlicher Begriff sein, dass er nicht einen Augenblick den festen Boden der physischen Welt verliert, dass niemals ein Gefühl von Entfremdung deshalb gegenüber der Sinnenwelt auftritt. Soll der Geheimschüler nicht zum Schwärmer oder Phantasten werden, so muss er durch das höhere Bewusstsein sein Leben in der physischen Welt nicht verarmen, sondern bereichern, so wie es derjenige bereichert, der sich statt seiner Beine eines Eisenbahnzuges bedient, um einen Weg zu machen.